Das ist der 030 Podcast. Herzlich willkommen zum 030 Podcast. Heute Thema Film. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass wir letztes Jahr im Februar, also genau vor einem Jahr, mal als Titel die Genrenale hatten. Ein Festival, das sich hauptsächlich um das etwas ausufernde deutsche Kino kümmert, abseits von Til Schweiger Komödien und schrecklichen, jetzt ist mir der Name von dem anderen Herrn mit dem blonden Haaren, der auch so grausam ist, entfallen, aber der immer mit Schweiger, Schweighöfer, ach Gott, schrecklich, aber egal. Das soll nicht das Thema sein. In dem Rahmen haben wir hier zwei Herren sitzen, einmal Erik Sonnenburg, der ist der Produzent, und Adolfo Colmera, der ist der Regisseur von dem Film Schneeflöckchen, hat jetzt am 19. auch im Kino Babylon. Ist das Premiere oder ist das einfach nur ein Screening? Oder?
Das ist eigentlich nur ein Screening. Wir hatten,
es ist eine Premiere. Es ist sozusagen große Premiere eines aktuell viel beachteten Films. Ich weiß nicht, ob viel beachtet ist, weil die Genrenale ständig bei Facebook postet, noch 120 Tickets, noch 80, noch 90. Also Marketing läuft. Also, beide sind hier. Zuerst einmal, wo ist der Autor, der sich ja selbst im Film auch verewigt hat, um nicht zu viel vorwegzunehmen? Was ist los mit ihm?
Der schreibt meinen nächsten Film.
Achso,
wir schreiben gerade was und wir haben ein Deadline in einer Woche. Und der ist so eine sehr methodische Person und er sitzt zu Hause und wirklich keiner kann ihn anrufen. Der sitzt einfach nur zu Hause und er schreibt und das ist immer schwer, ihn zu bekommen, auf jeden Fall. Ich liebe das.
Aber er ist nicht Zahnarzt nebenbei noch, ne?
Nee. Okay. Das wäre lustig. Also. Ja.
Nein, also machen wir das doch einfach mal so, und das ist ja das, was man wahrscheinlich hasst, beziehungsweise wenn man Filme selber macht, da muss man das wahrscheinlich nicht tun, dieser schöne Fahrstuhl-Pitch. Ne? Oh, könnt Gott. Ihr mal in zwei, drei Sätzen sagen, ja, genau, ich weiß, wir fangen erst mit der Scheiße an und am Ende ist dann...
sind wir gut drauf vorbereitet.
Nein, aber mal ganz groß, es ist ja eine... Genrefilm ist immer so leicht dahergesagt, es ist ja eine Mischung aus, sagen wir mal, vielleicht so, naja, ja, gut.
Ne? Ja, hier sind wir dran. Ist ein langer Fahrstuhl. Wir fahren jetzt in den 70. Stock.
Ja, versuch mal kurz. Einfach nur so grob. Geht ja nicht um Handlungserklärungen, sondern nur, was haben die Leute so stilistisch zu erwarten? In welche Genres könnte man das sozusagen splitten? Kann man das?
Du und ich sagen, was wäre eine Regisseurin so ein Szenario?
Genau. Also im Prinzip würden wir für uns, wir wollten einen Film erzählen, der dystopisch ist. Adolf ist ein großer Fan von Western, Arendt auch, und wir wollten halt eigentlich ein modernes Märchen in Western-Stil in Deutschland erzählen und haben dafür ein Setting gesucht, wie man das machen kann. Und da kommt auch Adolfos venezolanischer Background ziemlich schnell ins Spiel, wo wir eigentlich relativ schnell zur Idee gekommen sind. Wir wissen, wir drehen Low Budget, wir wissen, wir haben keine Förderung, nichts in der Hinterhand, aber wie können wir dieses Genre setten? Also haben wir gesagt, was ist, wenn wir halt eigentlich... Und das war noch damals 2013, was haben wir gesagt, wenn wir das lateinamerikanische Setting von Brasilien, Venezuela...
Und der Produzent so.
Super, finden wir. Ja. Ich habe gesagt, der Fahrstuhl fährt langsam, der hält in jeder Etage.
aber sag mal ganz kurz, Schneeflöckchen, wie gesagt, wir sind in Deutschland, Brüder Grimm, ist es nicht.
Schwarze
also ich habe, du könntest jetzt noch sagen, Stranger Than Fiction vielleicht gesehen, ne? Ein Autor schreibt. Ja. Ganz kurz, was ist so...
Also von allen Artikeln und alles, also für mich war es ja wichtig, so eine Mischung, wenn ich jetzt über Regisseuren reden kann, also Martin Scorsese, Sergio Leone, Quentin Tarantino, Guy Ritchie, Coen Brothers. Und Charlie Kaufman für Aaron. Also, das waren für uns oder für mich in dem Moment meine Vorbilder. Und warum? Weil die alle diese Filme, alle diese Regisseure, mich, also das macht Spaß. Es ist nicht nur Komödie für the sake of haha, Furzwitz und so, sondern es ist einfach nur skurril und das gefällt mir voll. Und das haben wir damals gesagt, nur so können wir es schaffen. Ein Film, der auch sich nicht so ernst nimmt. Das war sehr wichtig für uns.
Ja.
Nächstes ist, ein Film läuft, es ist so, like, oh, das ist die Realität und das ist ein Gott und das ist ein Engel oder sowas. Für uns war einfach nur coole Characters, die sind da drin. Wir haben die alle auf den Topf gepackt und dann mal sehen, was passiert.
Ja.
Und wir haben so geschrieben, das Ding. Und jeden Moment, auch wo wir den Schauspieler diese crazy abgefahrene Geschichte gepitcht haben, alle waren so, was machen
wir? Wie hast du dir denn gepitcht? Was hast du dir denn gesagt?
Ja, wir haben einfach nur gesagt, so, wir haben eine super crazy Idee. Und eigentlich mein Pitch war, anstatt jetzt einfach nur zu meckern über die deutsche Filmbranche.
Das kann man nach dann.
Ja, no, das war wirklich, mein Pitch am Anfang war so, wir meckern alle, keiner macht was, wir wollen immer was verkaufen, wir wollen die Miete bezahlen. Das ist nicht dieses Projekt. ich kann euch was jetzt geben, was jetzt wir zusammen pitchen, Aaron und ich. Es geht um, dass wir anstatt am Wochenende grillen zu gehen oder keine Ahnung, Fußball gucken, wir gehen einen Film drehen. Wir haben eine kleine Kamera, genauso klein wie die, gedreht auf die 5D im Film. Es war klar, dass wir nichts haben, aber mein Pitch war, lass uns versuchen. Und richtig. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber am Ende des Tages werden wir alle Film machen. Anstatt einfach nur zu jammern und sagen so, ich bin der beste Regisseur aller Zeiten, wie sehr viele Leute, aber dann gehen die nach Hause und drehen die nicht. Wir haben gesagt so, lass uns machen. Auch wenn es scheiße ist. Und da war ich sehr inspiriert bei Robert Rodriguez, Travel Without a Crew.
Sein Buch vorher nochmal gelesen. Ja, ja.
Der Typ sagt es und ich, wenn ich ihn treffe, irgendwann würde ich sagen, so Dankeschön, weil das war einfach die besten Motivation für uns. Einfach nur, lass uns jetzt aufhören. So, wir hatten damals ein paar Projekte mit großen Leuten und wir haben gesehen, wie schnell die kaputt gegangen sind, weil jemand in so einer Förderung irgendwo in einer Stadt in Deutschland sagt so, der Film ist ein bisschen zu dark und so, könnte es nicht ein bisschen reduzieren und dann am Ende. Und dann haben wir gesagt, lass uns was schreiben, das so behindert crazy ist, dass keiner von diesen Produzenten kommt und dann irgendwie wir es schaffen müssen. Da müssen wir uns beweisen, ob wir Bock haben auf Film machen oder nicht. Mhm. Wenn wir es am Ende nicht verkaufen, wirklich, es war nie geplant, dass wir irgendwie, dass jetzt was gerade mit dem Film passiert, das war wirklich nicht geplant. Das
also passiert heißt, es wird relativ viel darüber berichtet.
Genau, also was momentan ist, ist so, dass wir auch gerade international auch in Festivals waren und Preise gewonnen haben, das ist für uns ein Geschenk, wirklich, es ist sehr schön, aber der Film ist geboren, einfach nur einen Film zu machen. Ja. Das war sehr wichtig für uns. Manchmal haben wir auch diesen Recorder gehabt, nur am Set, so okay, und war für mich, das war ein Challenge für uns beide. Natürlich alle Leute, die geholfen haben, das waren sehr viele Leute, wir haben so 3%, die auch die drei Hauptdarsteller spielen, ja. Wir waren alle so, was haben wir? Mit sowas machen wir einen Film. Ja. Der Zahnarztpraxis ist, weil wir einen Freund haben, der so eine Zahnarztpraxis hat.
Ja, ja, ich meine,
also, das ist klar. So eine Sache, die...
Das ist ja, ja. Das, wenn man Filme macht, wo man sagt, okay, natürlich könnte man sich jetzt überlegen, ich mache jetzt einen Science-Fiction-Film.
Ja.
Gibt auch Leute, Cryo hatte ich jetzt erwähnt, genau. Toll gemacht vom Setting her.
Mega.
Auch natürlich super gute Set-Designer, so, die ja auch nebenbei ja, noch andere ja. Sachen machen und im Bunker gedreht, da in Süddeutschland ja. Und sowas so. Dann geht das schon, aber man muss ja schon irgendwie gucken, welches Geld habe ich und mit genau. Welchen Möglichkeiten ja. Kann ich spielen. Ja. Ne? Und nicht nur auf technischem Level, weil wenn man erstmal weiß, wenn man die ganzen Gewerke zusammenrechnet und selbst wenn alle sagen, ich nehme wenig Geld oder ich mache Low Budget oder ich mache es für umsonst, braucht man immer noch unglaublich viel Geld, um das umzusetzen.
Und also für uns, und das war wirklich den Challenge über 4 Jahre, diesen Momentum zu behalten. Also es waren ein paar Momente wirklich, wo wir alle gesagt haben, so, wo sehr viele Leute auch zu uns gekommen sind und sagen so, hey, dude, ja, hör auf mit dem Ding. Lass es da, fängt mit dem nächsten Projekt an. Weißt du, wir haben so selbst, wir haben jetzt nicht 3 Jahre für nichts gearbeitet. Das Ding ist da und wir wissen es anders. Wir wissen nicht, was es ist, aber es macht Spaß.
Ja.
Also es wird nicht für alle sein, das war auch sehr, sehr wichtig für uns. Wir wollten nicht, weil ein Film für alle zu machen, ist extrem schwer. Also alle meine Lieblingsregisseure sagen so, mach, was du liebst, was du auch gucken willst. Also, ja. Und das ist auch der Film, es ist so abartig und es ist crazy und so, weil wir gesagt haben, warum nicht ein Superhero, warum nicht, also es funktioniert in diese komische Geschichte. Und was auch sehr wichtig für uns war, wir wussten, dass es das Einzige ist und wirklich so ein Mann in unserem Leben, dass wir es machen können. Weil der Moment, wo wir jetzt mit Verleiher arbeiten und sowas, da siehst du schon, wie viele...
Also bei euch ist ja ein klassischer Film, wo man sagen würde, weil sich da ja auch so viele... wie du sagst, Superhelden, Anführungszeichen, übrigens stilistisch sehr gut gemacht, ne? Also da meine ich jetzt nicht nur das Lederoutfit, sondern eben auch von den Effekten her ist das, ne? Ich meine, klar, Marvel macht es ein bisschen anders, aber ich war wirklich überrascht, so, weil es war ein geiler Style, auch wenn dann irgendwann so mal so ein Kampf gegen mehrere kommt, das sieht ganz interessant aus eigentlich so mit den Möglichkeiten, die man dann hat, weil man weiß, wie teuer so etwas eigentlich ist. Weil eben zeitaufreibend und die Leute, die es machen, auch gerade die Deutschen, gut gebucht sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie einfach die ganze Zeit rumliegen und denken, ach, ich habe nichts zu tun oder so.
Genau.
Aber ich glaube auch, dass man den Film, der ja, wo ja auch die vermeintlichen Hauptprotagonisten Dinge tun, die anlehnend an Pulp Fiction eigentlich nicht cool sind. Ne? Mhm. So. was wiederum eine andere Hauptprotagonistin sozusagen auf die ansetzt und so weiter. Ja. Also ich glaube, den Film hätte man, wenn ich die Produzentenwelt mir so angucke, nirgendwo untergebracht.
Richtig.
Also und der wäre einfach nicht, das wäre ein Papier geblieben.
Wir haben es auch von Leuten, die jetzt vielleicht den Film rausbringen würden oder nicht. Und also das erste ist immer so, ey, wir finden den Film richtig gut. Hat mir Spaß gemacht, also wirklich, aber man weiß nicht, wie man diesen Film verkauft.
Ja.
Weißt du, und das verstehe ich auch. Und es ist auch kein Problem, aber für mich oder für uns war es sehr wichtig, genau das zu machen. Ich bin so ein Freund von Objektivität für Characters, weißt du? Und ich wollte, dass du bei den zwei Hauptdarstellern, Tan und Yavin, dich ein bisschen noch fühlst, die sind ganz cool, aber die machen scheiß Sachen und die andere ist eigentlich ein Opfer.
Also der Beweggrund ist ja dann verständlich.
Ja, genau.
So, auch wenn also natürlich eine und kranke Entscheidung, was man dann,
also
wie man das herbeiführt dann am Ende gegen so.
Genau.
Aber
genau.
Was das wiederum für andere bedeutet,
ja,
genau. Das ist ja schon ein bisschen...
Und das war für uns das Wichtige, das hat auch Eric gesagt, diesen Western-Charakter, das ich liebe, es ist, wenn diese Anarchie irgendwie existiert. Das ist auch in Lateinamerika auch ein bisschen so, dass man extrem subjektiv ist. Du hast einen Kumpel, der was immer so ein bisschen schlecht macht und es ist ein Kumpel, ist nicht so schlecht. Und das ist für mich in meinem Leben, es hat mich geprägt und alle die Characters, also ich liebe diese graue Zone, weil so, das Leben ist genauso. Also, und es war wichtig, dass du nicht weißt, Leute sagen so, ja, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ich so, hey, mein Job ist eine Frage zu stellen und einfach nur, wir wollten Spaß haben. Aber es war auch nicht, es gibt kein Message oder sowas zu sagen, so guck mal hier mit Gott oder sowas. Das ist, für uns war einfach nur so eine coole Geschichte und Rache wird immer so sein. Du weißt nie, wer recht hat. Also, wer hat angefangen, aber wer kommt noch, macht es nochmal zurück. Und dann irgendwie am Ende verstehst du, ah, der und der, aber wenn er nicht das gemacht hätte, hätte er es nicht gemacht. Also, und so.
Also es gibt gerade, Nur Gott kann mich richten, ja. Ist gerade im Kino mit Moritz Bleibtreu. Und ich sag mal so, der Regisseur, der da auch Blutsbrüder, naja, mit Sido und Be Tight gemacht hat, beziehungsweise Chico, der ein bisschen besser ankam, ohne jetzt den Film zu spoilern, aber. Und auch ein ganz anderes Level. Aber was ich da gut fand, war eine Konsequenz. Also da ist nicht dem Zuschauer es genehm machen am Ende. Mhm. Ne? Und das fand ich bei euch eigentlich auch ganz gut. Es wird dem Zuschauer nicht, nicht leichter gemacht.
Ja.
Also die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden dann auch getroffen. Mhm. Ihr habt ja mehrere Punkte, an denen man, sage ich mal, einen anderen Weg hätte bestreiten können, um am Ende softer aus der Nummer rauszugehen. Nicht so viel verraten, aber... und das habt ihr nicht gemacht.
Ja.
Und das ist dann, das ist ja eigentlich auch ein Ernstnehmen des Zuschauers. Also natürlich fühlt er sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil die Sehpräferenz in erfolgreichen oder Filmen ist, eigentlich läuft es ja immer für die Figuren, ob die jetzt gut sind, aber was Böses tun im Film, immer irgendwie auf was Gutes hinaus.
Ja.
Und gerade da gegen den Strich zu gehen und zu sagen, eigentlich wird jeder irgendwie für das bestraft,
genau.
Was er im Laufe des Filmes sozusagen verbrochen hat, so, ne? Auf die eine andere oder andere Art und Weise.
Ja.
So. Das ist ja eigentlich untypisch.
Ja.
Also leider untypisch, muss man dazu
leider
sagen.
Leider untypisch.
Also gab es da Diskussionen, ob da, oder war das von vornherein klar? Ich kenne jetzt euren Autoren nicht.
Ja, das wäre cool, also Aaron, nächstes Mal muss ich kommen. Aber no, das war sehr wichtig für uns, dass wir was machen. Also wir sind alle Filmgeeks auch, wir gucken auch die ganze Zeit nur Filme und es gibt einen Moment, wo einfach nur ins Kino zu gehen und einen Film zu gucken, wo du schon weißt, was passiert, das ist extrem langweilig für mich. Also ich liebe einen Film, der mich challenge, also was ich nicht weiß, in den nächsten 5 Minuten was passiert und dann bin ich dran. Da muss ich jeden Text hören, jedes Bild gucken und sagen so, okay, wie kann das hier weitergehen? Und das war sehr wichtig für uns, den Zuschauer nicht leicht zu machen in einer entertaining way, sozusagen.
Ja.
Weil es ist nicht, dass wir sagen, so, wir machen Filme nur für uns und es ist mir egal, ob du es verstehst oder nicht. Nein, das ist nicht unser Ziel.
Das wäre ja auch...
Weißt du, also für uns war einfach nur, lass uns immer so dieses gewisse, ich weiß nicht, was passiert, behalten. Weil es ist auch kompliziert, also es ist auch ein schwarzer Humorfilm, aber es gibt auch Sachen, wo du sagst, okay, ja, die haben bezahlt für was sie gemacht haben oder nicht, oder... Wer hat das Recht, hier was zu machen oder nicht? Das war für uns sehr wichtig, aber es war nicht, dass um das geht. Für uns war einfach nur entertaining, lustige Sinn zu machen, aber connecten. Also das sind die Coen Brothers genial. Weißt du, so sagen so wie Fargo oder sowas. Das sind, wo ich sage, so
das war auch, also neben natürlich dieser Anlehnung an, würde ich mal sagen, Pulp Fiction, einfach nur, weil man was ungewohnt. Also ich erinnere mich, ich war damals im kleinen Kino, da war es noch kein Blockbuster, weil auch der erste Indie-Film, der über 100 Millionen Dollar ging.
Ja.
Und den lief in so einem kleinen Kino in Norddeutschland irgendwie so, in Kiel. Also noch kein Blockbuster, Cinema-Komplex. Zu der Zeit waren die ja eh noch nicht so am Start, aber wo man auch dachte, krass, was ist das denn? Ne? Also das hat man ja nicht so oft, dass man Filme sieht und denkt so, und die so die Welt irgendwie so ein bisschen erweitern auf einmal.
Genau. Ne?
Und eben auch mit so einer Konsequenz, das da ja auch angelehnt. Also die Verbindung ist natürlich auch da. Das liegt aber hauptsächlich natürlich zwei Charaktere, die gewisse Dinge tun, die nicht sittlich sind.
Ja,
zumindest.
Genau. Ja.
Mal kurz, um hier, also A, noch eine Sache kurz dazu. Diese, sage ich mal, also ich, Stichwort die beiden Polen, was die so machen und so. In wie viel hast du dich viel mit Arndt darüber unterhalten und sind da viele Einflüsse von Venezuela, aus Venezuela, ich kriege das Wort heute nicht mehr, das ist ja schrecklich. Ich muss da mal hin. Chilenisch würde ich schaffen, weißt du, das ist doch peruanisch, argentinisch, brasilianisch, warum dieses Land? Aber, nein, ich erinnere mich, früher hat ein Freund von mir, das war so Anfang der 90er, gab es so schöne Plattencover mit irgendwie geköpften Drogenbaronen. Ne? Mhm. Hat eine Band so und hier und wenn man so Südamerika denkt, denkt man ja auch eher martialisch, wenn man den falschen Weg bestreitet, dann hat man gleich Probleme.
Ja.
Und ich sag mal so, das, was bei euch im Film so passiert, ist ja schon eher so Jeffrey Dahmer-mäßig, also ne, so nicht typisch deutsch, in Anführungszeichen so.
Ja.
Kam da Einflüsse? Gibt es da Einflüsse aus deiner, Kindheit? Scheiße, Mann, das ist ja... Obwohl, du bist ja mit 19 gekommen. Das
ist ja, nee, aber
meine Beispiel, Mutter hat immer Hände gekocht.
Ja, nee, das nicht. Das kommt alles von Adam. Frag ihn mal, wo ist er geboren? Weiß ich nicht, aber der ist Deutscher.
Und frag ihn mal, was er mit Katzen gemacht hat.
Das, das kommt von ihm, das ist die, seine Sendung. Er fand es immer lustig, einfach nur so irgendwie Kannibalen zu sehen, die eigentlich Veganer sind. Weil die Tiere so krass lieben, weißt du? Und er fand die Idee, diese Paradox einfach nur super lustig. Und das ist die Grundidee. Also von mir kommt die Dönerladen-Szene, ist eigentlich was, das ich genauso ein bisschen fast erlebt habe. Aber diese ganze skurrile Sachen kommen mehr von Arendt. Und,
die ja super ist, mit was für einer Lässigkeit. Also das ist ja wirklich dieses Pulp-Fiction-Ding. Ja. Sich völlig Banane über irgendwas Nebensächliches zu unterhalten. Ja, ob das Fußmassagen sind oder dann... Burger oder so, aber eigentlich mitten in einem Szenario zu stecken, wo jeder normale Mensch irgendwie voll abtillen würde und da die große Gelassenheit zu haben oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Das stimmt schon. Aber wo ist das Geld her?
Welches Geld?
Hey, guck mal, jetzt ist ja gerade The Disaster Artist im Kino über den Film The Room, der scheinbar 4 Millionen Dollar gekostet hat.
Und
keiner weiß,
wo das Geld kommt.
So, das ist jetzt die Frage, ob du noch Kontakte zur alten Heimat
wir
hast.
Wir haben Tony Weissau, ist einer von unseren Produzenten.
Nee, aber da ist ja wirklich, also wie ich ja vorhin schon meinte, es geht ja gar nicht darum, dass man etwas preiswerter macht als die anderen, aber es kommt einfach verdammt viel zusammen.
Ja.
Also,
aber das ist, sag ich mal... In dem Film steckt kein Geld, da steckt einfach nur Schweiß, Blut und Zeit drin. Und das ist das, was den Film auch so, sage ich mal, besonders macht. Der Film ist eigentlich daraus entstanden, dass wir als Filmemacher uns jetzt mittlerweile 7, 10, 11 Jahre kennen und viele Jahre probiert haben, Filme zusammen zu machen, Langfilme, haben viele Kurzfilme zusammen gemacht, Werbung, Imagefilm, Hochzeit, was immer die Miete zahlt.
Die aber Knaller.
Boom. Aber das Ziel war halt immer ein Langfilm.
Scheidungsfilme finde ich sehr spannend. Oh,
nochmal. Ey, Mann, Lüge. Also, wie weit ist das denn? Lass es machen.
Der Mann hört drauf.
Scheidungsfilme. Lass darüber reden später.
Bringen Sie doch mal um jetzt noch. Das wäre doch ein schönes Ende.
Bringen Sie doch mal um.
Hier ist Walter.
Nee, aber... Denk mal nochmal drüber nach, wenn das jetzt nichts mit dem Film...
Nee, Entschuldigung, aber also ihr habt vieles gemacht, was...
Genau, und wir haben eigentlich, wir haben versucht, auf einem konventionellen Weg Langfilme an den Start zu kriegen und zwei Projekte im Vorfeld sind einfach frühzeitig gescheitert, genau an, sage ich mal, Förderproblemen, zu groß, zu viele Investoren, zu viel Mitspracherecht von zu vielen Seiten, dass die Vision des Films einfach schnell sabotiert wurde und die Projekte gescheitert sind. Und Schneeflöckchen war dann eigentlich aus dem Frust entstanden, wo wir gesagt haben, ey, den ersten Film... Den machen wir für uns und das muss unser Film sein und der muss die Freiheit haben, die wir haben wollen. Und damit war, sage ich mal, das, was an Geld fehlt, sind die Leute, die von vornherein zusammengekommen sind, weil der ist genauso entstanden. Aachen kam eigentlich nach einem Kinoabend, wo wir zu dritt, wir haben Spring Breakers gesehen, im Kino, der gute Momente hat, der uns aber nicht begeistert hat, aber der hat eine Diskussion angeregt. Und eigentlich in der gleichen Nacht seid ihr nicht mehr auseinandergekommen. Ja. Und zwei, drei Tage später ist Arendt Tatsache mit der Idee schon gekommen und hat die gepitcht. Und wir waren so, das ist so behindert, das müssen wir machen. Also einfach alle waren von dieser Grundprämisse überzeugt, dass wir gesagt haben, das ist der Film, den wir machen. Und dann sind ganz viele Kernkompetenzen zusammengekommen, weil unsere beiden Hauptdarsteller sind auch die Produzenten des Films, so wie Adrian, der den Bowling spielt. Und das war, sage ich mal, unser Fundament für den Film, weil Adrian hatte eine Produktionsfirma, mit der wir über Jahre zusammengearbeitet haben. Erkan hatte einen Technikverleih und auch eine Produktionsfirma. Und Reza kommt aus dem Print- und Webseitenbereich. Und diese Struktur haben wir als Fundament genommen, zu sagen, was können wir damit machen? Und mit den Kollegen, über die wir die letzten Jahre gearbeitet haben, wer sind die Socken, mit denen wir die nächsten 4 Jahre an diesem Ding arbeiten können? Und jeder hat das gleiche Verständnis von was wir hier machen, ohne zu verstehen, was das sein wird. Ja. Wie Adolfo vorhin schon gemeint hat am Anfang, war uns nicht klar, ob das was Anschaubares wird. Wir wussten, wir finden es vom Buch geil, aber ob das als Film erträglich ist, das war aber auch nicht das Ziel. Wir haben gesagt, wir machen das für uns. Und so sind wir dann relativ 2013 an Wochenenden in den Dreh gegangen.
Das muss man sich mal reinziehen, 2013, ne? Also ich meine, das Jahr ist zwar jung, aber was das... Selbst wenn ihr das jetzt unter besseren Bedingungen gemacht hättet, wäre es ja trotzdem noch.
Ja. Und damals haben wir dann...
Da das Feuer auf Level zu halten.
Das war das für mich war wirklich, das war ein,
das ist das Spiel.
Das war wirklich über 4 Jahren und jetzt, wo er jetzt nochmal darüber redet, also unser Team, die Leute, die wirklich uns geholfen haben, Visual Effects, wie du es gesagt hast, weißt du, das sind wirklich so entstanden, das ist das Gegenteil von Luxus. Ich bin mit einer Festplatte zu meinen Visual Effects angegangen, zu Ronnie. Und dann haben wir abends so hier diese Stromsachen für Hyperelectronic Design. Weißt du, und dann so langsam, es war nicht so, ah, es muss in 3 Tagen alle Effekte, du kommst so eben, der hat doch ein Baby gehabt, dass du sagst, ich kann nur von 11 Uhr abends bis 3 Uhr morgens arbeiten am Freitag. Und das war das Einzige, was wir hatten, und so macht man den Film. Also.
Das Problem ist halt, also A ist natürlich wahrscheinlich bei euch gut gewesen, dass ihr schon einen relativ großen Pool an Mitstreitern hattet, die irgendwie dasselbe Feuer haben, die auch dann andere Fühler ausstrecken konnten, in andere Bereiche, zu anderen Leuten. Weil Leute auf eine längere Zeit für nichts oder für kein Geld Dinge machen zu lassen, die, sag ich mal, aber nur ein Teil sind und nicht den enthusiastischen Kern bilden. Du hast ja kannst ja nicht sagen, morgen muss das fertig. Also kannst du natürlich sagen. Nein. Aber es ist halt sehr schwierig und Situationen über so einen langen Zeit ändern sich ja auch. Kann ja sein, ne? Dann macht der eine auf einmal einen festen Job, kommt überhaupt nicht mehr dazu. Da musst du halt wieder switchen oder sonst wie. Und das zehrt natürlich ja auch an Beziehungen. Ne?
Also natürlich, es waren Momente, das war super schwer für uns alle, wo entweder der muss arbeiten und dann sagst du, hey Jungs, ich bin jetzt für 4 Monate raus. Und dann zum Beispiel, wenn die Visual Effects nicht weitergehen können, dann habe ich die Musik gemacht und die geschnitten. Und dann kommen die, das war sehr schwer für mich und hat mich so viel, ich habe so viel gelernt durch diesen Film. Dann kommen, sagst du, ja, aber ich muss trotzdem fertig sein. Und dann sagst du, ja, dann muss ich diese Person irgendwie ersetzen. Da kannst du nicht. Wir haben gesagt, so nein, unser Versprochen, unser Manifest war, die Leute, die angefangen haben, werden wir diesen Film finishen. Und wenn jetzt 3 Monate länger ist, dann so ist das. Weil der Film, ist unser Film. Wir könnten es machen, weil wir nicht das Geld irgendjemandem zurückbezahlen müssen oder sowas.
Der Special Effects Mann hatte einen Autounfall.
Ja.
Wir brauchen einen neuen. Blöd.
Wenn du dich noch dran erinnerst, so, ich meine, wo der erste Tag mit 12 Leuten angefangen hat, da war immer noch die Ansage, wir drehen das halt an den Wochenenden, wo wir 12 zusammenkommen können und drehen das.
Ja.
So, und aber es ging dann damit weiter, dass wir die ersten Drehtage so bestritten haben und daraus erstes Material geschnitten haben, was wir damals auch bei der Genre-Nale präsentiert haben.
Ja.
Und mit diesem, eigentlich haben wir mit jedem Drehtag den nächsten Drehtag irgendwie finanziert, weil irgendwie musste ja noch Benzin, die Motivmiete oder whatever zahlen. Und das wurde halt, da war das Gute, dass wir ständig Material hatten, was wir zeigen konnten, was den Leuten auch gefallen hat und auch neues Talent dran geschafft hat. Aber so ist das Team auch von Block oder von Drehtag zu Drehtag gewachsen. Und wenn du auf einmal nicht mehr 12 Leute, sondern 30, 40, 50 Leute bist über die Zeit, dann kannst du auch nicht mehr am Wochenenden drehen, sondern dann heißt es, okay, zwar war das die Prämisse am Anfang, den Film so zu machen, aber jetzt professionalisiert sich das extrem und muss viel konsequenter, viel mehr am Stück abdrehen und du musst alles in diesen Moment stecken. Und damit änderst du natürlich auch zwischenmenschlich die kompletten Vereinbarungen.
Ja.
Aber andererseits hast du auf einmal ganz neue Möglichkeiten, den Film anzupacken, was du über die Zeit ja auch spürst, sage ich mal, in dem Film. Und das ist das, warum die Leute sagen, wo steckt das Geld? Das Geld ist nie geflossen, aber das ist wirklich nur das, was die Leute an Zeit geopfert haben.
Zeit ist ja, ja eh, das kannst du ja nie, wie in vielerlei Dingen, gerade im kreativen Bereich, kannst du nie ermessen. Ne? Das ist immer so, Kreative müssen sich immer ein bisschen anpassen und irgendwie. Und, aber trotzdem kostet es Geld. Also wer bezahlt Benzin? Ne?
Ja. Das
und hat das Auto, um dann da hinzufahren, zum Beispiel. Also das meine ich mit so, es kommen so viele, das ist wie bei uns Print. Ne? Wenn du jetzt einem Autoren was gibst, denkst
Jetzt stellt sich raus, der Film hat einfach 8 Millionen.
Ja, also, du hast doch gar nicht zusammengerechnet. Weißt du? Nee, aber nochmal kurz vor dem Stopp hier. Genau, dann ist einfach so, dass es geht halt nicht für null.
Nee.
Das ist wie wenn du als Mensch in die Erwachsenenwelt trittst, du musst was bezahlen. Also du kannst nicht sagen, kannst du machen, aber dann hast du keine Krankenkasse, die kostet Geld, der ist das scheißegal, ob du irgendwie sagst, ich habe mein Praktikum gemacht für 200 Mark, ja? Und dann hat die Krankenkasse mir 500 Mark abgezogen. Dann habe ich da angerufen und gesagt, entschuldigen Sie mal, ich verdiene nur 200 Mark, ich mache ein Praktikum. Ja, dann nehmen wir den niedrigsten Bemessungssatz. Sagst du, ja toll, wo liegt der denn? Ja, 1200 Mark. Also zahlen Sie nur 250. Dann dachte ich so, So, und gut, kann man jetzt der Produktionsfirma, wo ich das Praktikum gemacht habe, was vorwerfen, was natürlich albern ist, weil die haben mich dann auch übernommen und das ist halt einfach so.
Ja.
Ich war zu alt für ein Praktikum scheinbar, über 23, aber es kostet einfach, ohne dass man, und wenn man das auch, da ist eine Mark, hier ist eine Mark, da ist ein Zehner, komm Leute, wir haben jetzt 16 Stunden gedreht, ich brauche mal eine Pizza.
Ja.
So, und dann bist du ganz schnell bei 10, 15, 20.000 Euro, ohne jetzt zu sagen, das ist rein in Technik oder in Effekte oder sonst wie geflossen.
Benzin oder sowas, da haben wir zum Beispiel...
Na, da hast du ja den Tanker für 3 Tomaten, 12 Eier, meinst du, wie das jeder, was du vorhin erzählt hast?
Nee, der sagt am Anfang, das ist einfach, jeder hat das gebracht, was er leisten konnte. Bei uns war es dann auch ganz oft so, während wir gedreht haben, hat dann eine unserer Schauspielerinnen oder so einfach das Catering mitgeholt oder jeder hat einfach für den anderen Essen mitgebracht. Aber glauben Sie sich...
Ich hoffe auch die Schauspieler, ja? In diesen Zeiten hoffe ich auch die Schauspieler haben das Catering mal geholt, nicht die Schauspielerinnen nur.
Eine sehr starke Frauenfigur.
Ja. Eigentlich die Hauptfigur.
Die Hauptfigur, ja.
Dann war es tatsächlich, wie gesagt, wir haben das finanziert von Tag zu Tag und wir sind ins Crowdfunding gegangen. Was ich aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich würde Crowdfunding nie wieder machen.
Wie, wegen dieses Bittsteller-Ding oder was?
Nee, einfach weil die, sag ich mal, die Arbeit, die du reinsteckst für das, was du kriegst, ein massiver Aufwand ist, plus dass man ja auch sagen muss, wir machen diesen Film seit 4 Jahren und im Prinzip haben wir Verbindlichkeiten mit diesen zig, hundert Crowdfundern, Unterstützern, die uns geholfen haben und ohne die es absolut nicht möglich wäre, aber die sind 4 Jahre auch in einer Warteposition.
Was kriegen die denn?
Ja,
Requisiten?
Blu-rays,
Partys.
Partys,
ja.
Escort.
Knaller.
Eine Nacht mit dem Hauptdarsteller.
Genau, Berlinale Events.
Wie lange kann der? Damit lohnt sich das, weil wenn du keine andere Kohle hast, dann nimmst du das gerne. Das ist aber teuer bezahltes Geld in dem Sinne. Und es war ein Fullman-Job, nur diese Kampagne zu betreuen. Aber sie hat uns die erste Plattform gegeben, an andere Leute ranzukommen, die uns wiederum, also weil wir dann auch auf Privatinvestoren gegangen sind. Und wir haben mit Capeblade halt echt einen Verleiher gefunden, die gesagt haben, so Jungs, wir haben keine Ahnung, was ihr macht, aber irgendwie klingt das ganz gut und es ist für uns jetzt kein so großes Risiko. Unterstützen wir das so. Und das war, sage ich mal, von der Industrieseite die ersten Jungs, die uns wirklich das Vertrauen einfach gegeben haben. Die wussten einfach so, wenn wir euch das Geld vielleicht geben, für uns ist es verbrannt. So. Wir wissen nicht, ob ihr jemals mit einem fertigen Film zurückkommen werdet.
Ja.
Und ja, so ist es. So konnte man, sage ich mal, diesen Drehprozess und den Postproduktionsprozess irgendwie zwischenfinanzieren, überfinanzieren, aber alles halt auf
das. Das ist ja auch immer nur von Punkt zu Punkt, ne?
Ja.
Also, das. Aber wie ihr sagte, es ist einfach hierzulande, behaupte ich einfach mal, nicht möglich, sowas zu machen.
Nee.
Also vor den gängigen Produzenten oder sonst wieso. Ohne dass du halt, ich meine, klar, dann wäre euer Film jetzt 90 Minuten, nicht 2 Stunden, kann man drüber nachdenken.
Ja.
Es gibt sicherlich da so, wenn ich sagen, also Längen jetzt nicht, ja, aber so, dass man sagt, noch ein bisschen kompakter. Ja. Andererseits ist das ja auch wiederum dann auch ein Zugeständnis gegen dieses da. Genau. Weißt du, so wie Filme halt damit, die dynamisch sind und sowas. So. Also der ist ja nicht undynamisch, der ist ja nur, wo man sagt, zwei Stunden ist halt schon ein Brett. Ne?
Ja, aber das, was ich halt sagen kann, der Film hat auf jeden Fall eine Vision von Adolfo und von Arendt.
Ja,
und
ja.
Bei vielen Problemen hast du halt einfach dieses unglaubliche Problem von zu viel Mitspracherecht.
Du hättest auf jeden Fall, würde jemand sagen, nimm dieses Superhelden-Ding raus.
Genau.
So, mach nur die Story, die beiden und sie, und sie sucht dann drei, vier, fünf Leute, die dann wiederum, und dann hast du da die halbe Stunde weg, naja, die ganze Viertelstunde vielleicht. Und
die Geschichte, nur ganz kurz, ist halt einfach, dass wir gesagt haben, genau diese Selbsthinzu brauchen wir nicht, weil wir hinterfragen solche Dinge nicht. Und mit dem Hyperlectroman ist in dem Sinne auch so zustande gekommen, dass William, der einer unserer beiden Editors war, immer einen Kurzfilm drehen wollte mit diesem Hyperlectroman. Das war sein Charakter. Und Arendt war dann irgendwann und Adolfo zusammen.
Waren,
und
so. Genau.
Der Film ist so bekloppt, sowieso. Was ist, wenn wir deinen Charakter einfach mit in die Story einbauen und du führst die Gastregie für deinen Charakter und der ist da drin?
Das Ding ist, es funktioniert ja auch, weil dieser Kernaspekt des, hier ist ein Drehbuch, das passiert
raus, die Freiheit,
einfach alles möglich macht.
Genau.
Ja. Deshalb, weil ansonsten wäre es schon so,
ja, du könntest jetzt
ihr habt das zwar am Anfang angedeutet, das ist sicherlich jetzt natürlich auch dem Budget geschuldet, dieses apokalyptische, dystopische, die Welt geht, aber eigentlich sieht man davon ja nichts. Also im Gegensatz zu zum Beispiel von Chris Lutnick hier Immigration Game, wo man schon so ein bisschen, aber da geht es ja auch darum, dass man in dieser Stadt sich bewegt, also es ist ja für die Geschichte bedeutsam sozusagen, weil es eigentlich das ist ja die Bühne, auf der das stattfindet. Das ist bei euch, ihr seid ja immer bei den Figuren.
Genau.
Ne? Bei den Figuren und den Verbindungen miteinander.
Geld nicht hatten, was anderes zu zeigen.
Genau. Ja. Aber deshalb ist das so ein Ding, also das vergisst man halt auch manchmal, es wird immer mal wieder zurückgeholt oder draußen.
Ja.
Aber eigentlich sitzen die im Café und ist Mutter, Kind, essen irgendwie so.
Genau, aber das war ja auch so das Wichtige, warum wir gesagt haben, genau dieses Setting ist für uns günstig zu erzählen. Weil wenn man sich die ganzen Videos aus deinem Heimatland und sowas anguckt, es gibt Universitäten, es rennen Leute rum, die haben halt Nokia 93, die anderen haben das neueste MacBook, haben dafür aber 20.000 Zahlen. Also diese Welt, auch diese Vorstellung, die man gerade irgendwie auch als Deutscher hat, wie das da drüben ist, wo man denkt so, sind die alle am Sterben und sonst was, ist ja auch nicht. Diese Kluft ist einfach nur so extrem riesig.
Ja.
Alles sieht immer noch normal aus wie in unseren Straßen, aber die Gesellschaft tickt anders. Also wie die Leute damit umgehen, zu wissen so, wozu sind sie bereit, wozu sind sie bereit, den nächsten Schritt zu machen, wenn es notwendig ist. Und diese Mentalität wollten wir eigentlich nur haben. Zu sagen, trotzdem kann alles genauso gleich aussehen, aber wir mussten ein Fundament schaffen, damit unsere Charakter, so wie sie alle sind, einfach glaubwürdig sind. Dass man sagen kann, so könnt ihr agieren und so weltfremd ist es nicht. So. Und dass das, sage ich mal, so einen gewissen Zeitgeist bekommt. Für uns war das wirklich das behindertste Setting, was wir uns damals überlegen können, zu sagen, ja, was ist, wenn Lateinamerika Deutschland ist. Und noch während des Drehprozesses, sage ich mal, mit der
Euro-Krise
in Griechenland waren wir so auf einmal so, alright.
Ja.
Irgendwie fühlt sich das gar nicht mehr so weit weg an, was so ein apokalyptisches Europa angeht, weil man sich, sag ich mal, so...
Ihr habt ja auch Bilder von Hamburg, glaube ich, ne? Kann das sein? Also zumindest sah es aus wie G20.
Ja, genau, wir haben alle das, was eigentlich...
Also das ist ja nicht weit weg von ich meine, Venezuela ist immer noch, da sterben Menschen, ne? Also wenn dann mal Demonstrationen sind, dann geht es da ja auch ums Eingemachte.
Und ist auch ganz normal. Das ist das Problem, dass sie sagen, oh, noch einer. Weißt du,
nur 20 Tote, es war eine gute Nacht.
Ja, wirklich. Und es ist leid, und die Leute sind traurig. Also es ist auch, aber es ist mehr so, okay. Weißt du, und das war für mich immer so, das hat mich geprägt.
Ja, das meintest ja genau, du hattest ja gesagt, dass du da auch mit 19 weg bist, also vor 11 Jahren, um irgendwie, sag ich mal, diesen Zustand des Akzeptierens oder des in diesen komischen Stimmung lebenden.
Stockholm-Syndrom irgendwie, weißt du, du bist ja, naja, passiert. Und ich sehe es immer so in der Welt mit Politik, weil bei uns, also Venezuela war extrem reich in den 50er, extrem. Wir haben die größte Ölreserve auf der ganzen Welt. Und plötzlich hat angefangen, so, das passiert nicht so bei uns, wir sind nicht so. Und langsam ist es passiert. Und jetzt, es wird dauern, bis wir zurück sind. Weißt du? Und
also eigentlich weiß man über das Land gar nichts, außer ab und zu in den Nachrichten, dass da irgendwas mit dem Präsidenten nicht stimmt oder mit hier, was ist das Bitcoin, was da gerade oder...
Weißt du,
und so, das war es eigentlich, ne?
Und das war's. Und eigentlich sterben Leute und momentan gibt es die Leute...
Irgendwas mit Amerika war noch?
Ja, da ist die ganze Zeit und es kann passieren. Und ich habe es immer hier ein bisschen erklärt, so, hey, das ist für mich die Dönerlandzene zum Beispiel. Das war eine von den besten Kritiken, dass ich erklären musste, dass das heißt so, da gibt es Leute, die schießen oder sowas und die Leute, die was essen, die machen nichts. also normale Leute würden wegrennen. Ich dachte, oh, ich saß in so einer Situation. Hm. Und du stehst da und sagst, bitte guck mich nicht an. Also mein Vater hat uns so geholt, sagst du, nicht gucken. Und du bleibst in der Ecke und du hoffst, ey, dass der Typ wieder weggeht. Ja, also, ja. Und das ist, was immer so, oh mein Gott, das kann nicht so leicht. Es passiert.
Deswegen,
also,
wenn etwas etabliert ist und sozusagen es gar nicht mehr darum geht, dass Zeugen schweigen, weil Zeugen schweigen.
Ja,
also,
ja.
Da geht es ja nicht, normalerweise ist ja der Klassiker, zumindest aus dem Fernsehen, ja. Ich habe das hier in Deutschland selten erlebt, Gott sei Dank, aber da denkst du, ah, scheiße, keine Zeugen, bam, bam, ja. Weg,
ja.
Noch so.
Ja.
Aber wenn du in einer Welt lebst oder in einem Land oder in einer Szenerie oder
wo
es halt einfach schrecklicherweise normal ist, ja, Kolumbien wird eh nicht gewesen sein, damals, 90er oder so, und da geht es dann wirklich, das ist wie mit dem Skalpell, so das rausschneiden, was einem nicht passt,
ja,
und der Rest kann bleiben. Und der Rest ist dann die da sitzen und sagen, okay, Hauptsache,
ja.
Und dann wissen die auch von nichts.
Ja.
Weil irgendeiner weiß immer, wer dann irgendwie oder so. Ne? Das ist, weil man geht ja auch nicht irgendwie 20 Kilometer, fährt man nicht ins nächste Restaurant.
Genau.
Meistens wohnst du ja auch da irgendwie so.
Ja klar, was willst du machen?
Ja.
Nicht mehr leben.
Naja.
Und das ist wichtig für uns, Mann. Du lebst weiter. Du gehst.
Hättest du den gerne in Südamerika gedreht? Also ist das so eine Frage, die überhaupt mal für dich, nur für dich jetzt, also weil,
ja.
Ob ich das vom Setting her, also wenn du das Geld gehabt hättest, wäre das ein Setting gewesen, wo du sagtest, ich hätte das gerne da.
Das ist in Lateinamerika nicht so besonders.
Ah ja, okay.
Weißt du, die würden sagen, ah ja, of course.
Achso, ein Autorenfilm.
Ja, natürlich, ja. Weißt du, weißt du,
so
wie bei uns, weißt du, Narcos, alle rasten aus hier und so. Alle meine Freunde aus Lateinamerika fanden Narcos nicht gut. Und hier sind die alle so wie geil.
Der El Chapo, der war doch gar nicht so.
Ja, weißt du, die war so, nee, der Typ war extrem nett, wie so, ach, das ist wieder die Medien.
Ja.
Aber die Filme aus Deutschland, die wir ja nicht in Deutschland cool finden, hier Mauerfilme, Nazis, in Lateinamerika sind, oh mein Gott, das ist so interessant.
Ja.
Du sagst, es ist so immer so, also, oh mein Gott.
Bei uns ist kommt so, wenn wir die Steuererklärung ausfüllen,
ja, genau.
So, oh mein Gott.
Ja. Und das ist für mich sehr interessant, einfach nur über die Kultur, und das liebe ich total. Und wie gesagt, es war nicht einfach nur, oh, guck mal, wie es ist, sondern, ey, das ist ein Setting, und es existiert und könnte sowas passieren. Was natürlich, das ist Drehbuch, das natürlich, das ist der Magic Object in einem Film, das ein Drehbuch gibt. Und das war alles mega lustig. Macht.
Du sagtest, vorhin hattest du Roberto Rodriguez erwähnt, der eigentlich mit El Mariachi war ja die Vorlage für Desperado, oder wie
ja,
ist der?
Genau so, ja, genau.
Das heißt, Desperado, eigentlich, hier hast du mehr Geld,
mach das
nochmal, also natürlich angepasst
mit
Star in Anführungszeichen, wobei ja zu der Zeit war ja, ach, wie heißt der Spanier nochmal, wer hat die Hauptrolle gespielt? Antonio Banderas, Zorro und so, der ist ja schon, ich glaube, der ist cool, aber der ist jetzt ja auch schon, muss ja eher schon bei Expendables aushelfen ab und zu und sowas, ne?
Ja.
Aber egal, auf jeden Fall nochmal mit ein bisschen mehr in Anführungszeichen Star-Power, auch wenn das auch für ihn mehr so ein Push war. Also es gibt es in Deutschland nicht, dass Leute sagen, oh, das war cool so, mach nochmal mit mehr Geld.
Nein. Und natürlich, weißt du, ich glaube, ab
könnte
jetzt
man das? Nee, weil diese Energie, die da drin steckt, nee, einfach
natürlich,
nicht reproduzierbar.
Also ich weiß nicht, wir haben schon darüber gesprochen, weil die Frage kam so um die Ecke, weil es ist ein, am Anfang, wenn du dieses Konzept liest, sagst, normale Leute würden sagen, das funktioniert nicht. Jetzt gibt es ein Proof of Concept und du bist, ey, entertaining und die Reviews und keine Ahnung. Wir haben es wirklich gefragt, ob wir es in der Lage wären, nochmal den gleichen Film zu machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre interessant für uns, weil es gibt so viele Sachen. Jetzt mit ein bisschen mehr Geld könnten wir mehr Sachen zeigen, die wir immer machen wollten, aber aufgrund des Budgets so, nee, bleib mit dem Charakter da.
Mhm.
Ich glaube, ich muss den Film vielleicht inzwischen machen, nochmal clean und dann nochmal zurück.
Nochmal eine Rom-Com.
Ja. Ey, komm, die Anfang. Das ist sehr komisch. Das zeigt wieder, wie die Situation hier ist. Ah, du hast einen Film gemacht, cool, du kannst jetzt jeden Film machen. Ja, kann ich, das ist mein Job, aber ja.
Aber um auf deine Frage zu kommen, ist ja genau der Punkt, warum das hier nicht existiert ist. Weil es den Markt nicht gibt, weil für uns als Filmemacher so unglaublich schwer ist, den Weg zum Publikum zu finden. Die Amis haben damit kein Problem, weil sie finden den. Und für die ist es ein logischer Gedanke zu sagen, okay, lass es jetzt hochwertiger und besser machen, der Markt ist da, wir können die Leute erreichen, wenn wir das entsprechend.
Geht ja auch für deutsche Filme dann adaptieren und auf Englisch
Und deshalb sind wir auch so froh, dass wir bei dir hier sein dürfen. Bei uns ist es genauso, dass wir den Film außerhalb des Systems gemacht haben und den jetzt dementsprechend auch aber verfügbar machen wollen und den Zugang zu den Leuten suchen. Und das ist halt, sag ich mal, in der heutigen Zeit in der Masse an Filmen und in der Masse an Output generell im Internet sehr schwierig, irgendwie an Leute noch ranzukommen und zu sagen, guck mal, jetzt haben wir auch noch einen Film, der ultra low budget ist, du kennst niemanden, der drin ist, du hast noch nie davon gehört, die Reputation von deutschen Filmen ist eh nicht so geil, bitte gib uns dein Geld und geh ins Kino. Also diese Überzeugungsarbeit, das macht halt, das ist sehr schwer in Deutschland halt, weil dieser Zugang zwischen Filmemacher und Zuschauern sehr, sehr weiter Weg ist. Und alle, sag ich mal, alle, die an dieser Auswertung dazwischen stehen, diese Kommunikation zwischen allen ist sehr schwierig und wir versuchen gerade einen Weg zu finden, wie man sagen kann, ey, wir sind die Filmemacher, wir machen den Film für uns, aber auch für euch, damit er gesehen wird, wie können wir den Weg zu euch finden und das ist der Grund, warum der Film so ist und gibt ihm eine Chance. Und das, ja, das ist... Da versuchen wir jeden Einzelnen zu überzeugen.
Das Problem ist oftmals, dass man mit solchen Filmen natürlich, mit solchen Anführungszeichen, jetzt nicht negativ gemeint, aber einfach auch meistens nur in der Szenerie landet, die eh alle einer Meinung sind. Ne? Ja. Also jetzt auch, wenn jetzt am 19. In Babylon, 17 Uhr geht es glaube ich schon los oder sowas, so ist das tolle für die... Da musst du dann deine Erwachsenen-Pin eingeben, weißt du, damit der Film da überhaupt gezeigt wird. Aber... Auch Genre, was die für einen Aufrieb machen. Die Frage ist ja, wie weit dringend alle einer Meinung sind. Ne? Ja. Also jetzt auch, wenn jetzt am 19. In Babylon, 17 Uhr geht es glaube ich schon los oder sowas, so ist das tolle für die... Da musst du dann deine Erwachsenen-Pin eingeben, weißt du, damit der Film da überhaupt gezeigt wird. Aber auch Genre, was die für einen Aufrieb machen. Die Frage ist ja, wie weit dringt man vor zu Menschen, die damit nichts zu tun haben. Ja, und meistens trifft man ja auch, also spricht man ja damit auch Filmemachern aus dem, also Filmemacher sind ja eh nochmal, es geht ja immer die, ich mache das, was mir Geld bringt, aber ich würde gerne. Ja. Manche trauen sich gar nicht, ich würde gerne. Andere nehmen wiederum das, was sie woanders mit verdienen und machen dann andere Sachen. Das ist ja in anderen Bereichen auch nicht anders oder so. Aber so richtig vorzudringen, in Bereiche von Menschen, die mit dem nichts zu tun haben und die davon zu überzeugen, das ist es ja, um eine Schwelle zu überschreiten, um nicht nur in seinem eigenen Sud, der ja sicher dann größer sein, ist toll, dass der funktioniert, so als Community oder so, aber man muss ja eigentlich da rauskommen.
Ja, genau. So, das ist es ja, sag ich mal, und diese Zeiten beim Filmemachen haben sich ja halt auch komplett geändert, weil wir sind komplett von den Meinungen der Zuschauer abhängig, dass die Leute den Film sehen und sagen, ich finde den geil oder ich finde den scheiße.
Mundpropaganda.
Aber das Problem ist, du hast ja gar keine Zeit mehr im Kino für Mundpropaganda, weil dein Film kommt Mittwoch oder Donnerstag ins Kino. Von den 3000 Leuten, wenn du ein Schwein hast,
Da klagt auch
schon wieder raus, weil also diese Zeit, dass deine Kumpels untereinander reden können, ist halt sehr schön. Da sind wir, sag ich mal, im Luxus, dass wir sagen können, deshalb sind uns in den Events mit der Genre Tonale, die unsere Premiere ist, ich weiß nicht, wie wir es kommunizieren, sind diese Events für uns so ultra wichtig, weil das halt einfach ein Erstkontakt zu Leuten ist, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht auch am besten Fall noch nie davon was gehört haben, aber eine Vorstellung von der Genre haben und sich einfach erstmal darauf einlassen, sich das anzuschauen, was da kommt, ohne einen Vorurteil zu haben oder wenn sie einen Vorurteil haben, aber sie gehen rein, gucken sie es an und unsere einzige Hoffnung kann sein, sie dann zu überzeugen und zu sagen, vielleicht haben wir dich doch in irgendeiner Form unterhalten. Ja. Und wenn es dir gefallen hat, bitte sag es irgendwie weiter, damit einfach so eine Chance, damit so eine Filme einfach entstehen können, weil innerhalb des Systems werden diese nie kommen.
Naja, guck mal, selbst wenn P.T. Anderson jetzt der seidene Faden mit Daniel Day-Lewis sagt auch, für mich sind diese, mir ist egal, ob ein Preis gewinne, gut, ist dann dahingestellt, ob das jetzt so stimmt oder nicht, dem würde ich das fast schon glauben, so wenig Filme wie er, hat 8 Filme gemacht jetzt in seiner Zeit oder so, aber er sagt, die Labels da oben raufzuschreiben, Oscar nominiert, Golden Globe Gewinner, das hält sein Film 1-2 Wochen eher im Kino noch. Ja. So, dass die Leute dann eher noch mal sagen, da gehe ich mal rein. Ja. Und der Typ hat schon ein bisschen was gerissen. Ne?
Das ist das Ding.
Und das ist halt...
Iñárritu hat den Oscar gewonnen, hat auch gesagt, so, ich hoffe, dass diesen Oscar mir hilft, meinen nächsten Film zu machen.
Ja.
Und es Iñárritu. Ja. Weißt du, genauso wie PTA. Also wer, aber das ist genau das gleiche wie Stanley Kubrick.
Ja.
Also die sind wirklich, also PTA packe ich da einen Olympus vom Master, was er jetzt geliefert hat.
Ja.
Und dann höre ich, wow, wie schwer ist es, ein Film ins Kino kommt. Dann sagen wir so, warum sollen wir es auch dann schaffen? Also, aber das ist eine, es ist Arbeit. Es ist extrem Arbeit. Es ist, wenn es einfach wäre, müsste jeder machen auch. Wir hören es manchmal so von, ja, ich weiß nicht, meine Marketingabteilung hat keine Ahnung, wie man sowas verkauft. Dann sucht ihr eine neue Marketingabteilung. Ja. Also unser Leben ist Film. Und wenn man Film lebt, weißt du, dass alle diese Filme, die hier hängen, waren nicht einfach zu machen. The Godfather war auch, sollte auch ein Flop sein.
Na, man, ja, ja.
Also, und das ist das Ding, jeder, es ist, du kannst nicht jetzt ein Drehbuch schreiben und so an jemanden, so, dass wir den Hit, 100 Millionen Zuschauer, du weißt es nie.
Ja. Also, Filme, weil Drehbuch ja eh Vorlage ist.
Ja, ne? Ja, weißt also, du, also, ja. Es, die Filme, die so waren am Ende, der beste Beispiel ist zum Beispiel Lone Ranger. Gleicher Regisseur von Pirates of the Caribbean, ja, ja. Johnny Depp, du hast alles, was ja. auf Papier richtig geil ist.
Ja.
Passiert nicht. Also das ist immer, Film ist Risk, also das Risiko, also können wir nicht ändern. Und es ist das Schöne, dass wir mit dieser Kreativität Wege finden müssen. Und mein Job als Regisseur ist, dass wenn du mir 2 Stunden von deinem Leben schenkst, ich muss was machen.
Moment, die Quittung. Ja.
Weißt du, dass du zumindest sagst so, ey, nein, finde ich nicht gut.
Ja.
Und dann kriege ich nicht wieder hin ins Kino.
Oder... Ja, das Ding ist ja auch, das Film am Ende ist es so, okay, jetzt ist der Film raus, ihr habt eine mediale Aufmerksamkeit, die jetzt in dieser Berlin-Bubble auch so ist, wer weiß, wie das jetzt gerade in Hamburg ist, in den Zeitungen oder sonst, also es ist ja immer, man ist hier ja auch so ein bisschen eingelullt, weil man ja, ja. immer konfrontiert wird mit von den Dingen gleich, und ja. die Wege sind nicht so lang von dem einen zum anderen und man hat hier schon mal gehört, man denkt dann immer, dass es, manche Dinge sind gewichtiger, das wollen wir mal nicht hoffen, aber... danach fällt man ja ein Loch wieder. Ne? Du hast dann Premiere, das ist der Film, da kannst du hoffen, dass die Leute bla, da kommt vielleicht irgendwann, denkst du nochmal, geil, kommt jetzt auf DVD ja. oder vorher nochmal Arte zeigt ihn. Ne?
Ja.
So?
Ja.
Naja, ich meine, andere Wege hast du ja fast nicht als Immigration Game, ja. um das nochmal zu nehmen. Ne?
Ist,
und dann,
es ist gut, dass wir extrem pessimistisch sind die ganze Zeit.
Ja, schön.
Also wir wollen ja. in den Loch seit
Toll.
Jahren sind. Okay,
ja. weißt du? Ja. 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 Ja.
Ja. Ja. Also, wir waren ja. immer in den Loch.
Und wir Erik hat sich schon die Pulsadern aufgeschnitten, aber...
Nee, wir waren immer da, so, hey, it's not gonna happen. Es ist so wie Boxing. Ja. Du wirst auf die Fresse bekommen, mal sehen. Also,
ja.
Deswegen, wenn es was ist, ey, super geil, wir freuen uns. Aber wir, auch wenn wir wissen, dass es mega schwer ist, wir werden nicht aufhören. Also, ah, du musst noch einen Trailer so schneiden für die Millennials. Ich muss einen Trailer schneiden für die Millennials. Also,
naja.
Du musst auch die Wege, ich will, dass die Leute, die gearbeitet haben und so, denken, so, ey, hat sich gelohnt, irgendwie diese 4 Jahre einfach nur diese Idioten zu vertrauen und so.
Ja. Ja, ich find's.
Wir haben wieder auf eine geile Note geendet.
Also, nee, das ist gut.
Ja, das war ein super Ende. Das war ein super Ende. Ich hoffe.
Whatever you do, it's senseless.
Ja. Also, wenn ihr auch 1000 Euro investieren wollt in mein Unternehmen, dann kommt her, setzt euch auf die Couch und redet über eure Vorhaben. Ne? Bar oder Karte?
Alles! Bitcoin, Auto,
Petro, alles! Genau. Oh ja, ich brauche einen Lastwagen voll Benzin. Zur Erklärung, in Venezuela kostet ein Lastwagen mit Benzin gerade 12 Eier.
Genau, das ist das Beste. Kannst du googeln.
Toll, ja. Oh, ja. Ja, ich sage erstmal vielen Dank,
ja,
dass ihr hier wart. Und man kann ja sicherlich, wenn man alle Türen noch aufmachen würde, über überhaupt Film und... wäre das sicherlich ein endloses Gespräch, das wollen wir niemandem antun.
Nee.
Aber ja, wir werden auf jeden Fall da sein, 19.02. jetzt Babylon und auch dann danach würde ich doch nochmal wahrscheinlich ein Review schreiben, also nicht ich schicke da wahrscheinlich jemand anders hin. Ich bin voreingenommen. Ja. Ach, schon wieder so ein zweitklassiger B-Movie.
Ja.
Wann kommen denn mal die Richter? Wann sitzt hier mal irgendwie Liam Neeson und so? Immer diese...
Ich will jetzt mal was
Vernünftiges. Ja, will mal was mit Film machen. Ja. Naja, also schaut Schneeflöckchen, geht ins Babylon. Ich muss mal gucken, was der Renate sagt. Vielleicht noch 90 Tickets sind noch zu haben oder so. Keine Ahnung, der Countdown läuft. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
Schön.
Das war der 030 Podcast. Im Internet findet ihr uns unter www.berlin030.de.